Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 457.
Es ist 12 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten. US-Präsident Trump hat im Konflikt mit Nordkorea auf die Kritik von Bundeskanzlerin Merkel reagiert. Merkel hatte vor einer verbalen Eskalation gewarnt und erklärt, sie sehe keine militärische Lösung. Für Trump eine Meinung, die nicht für die US-Politik steht.
Sie spricht wohl für Deutschland. Lasst sie das machen. Sie ist eine Freundin von mir.
Seine militärischen Drohungen gegen Nordkorea erneuerte Trump. Gleichzeitig gehen aber auch diplomatische Bemühungen weiter. Trump telefonierte mit dem chinesischen Präsidenten Xi. Jetzt weitere Meldungen. In Polen gelten ab heute weitere umstrittene Änderungen im Justizsystem. Das Gesetz der nationalkonservativen Regierung sieht unter anderem vor, dass der Justizminister Gerichtsvorsitzende austauschen darf. Kritiker sorgen sich um die Unabhängigkeit der Richter. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Heute ist es die meiste Zeit grau und bewölkt, zeitweise regnet es. Am Abend kann es auflockern. Mit höchstens 15 bis 19 Grad ist es relativ frisch. Lemgo erreicht 17, Recklinghausen und Monheim 18 Grad. Das war WDR aktuell.
WDR 3 Kulturfeature.
Es wird heute immer weniger gelesen. Digitale Medien lösen Bücher oft ab. Öffentliche Bibliotheken in Deutschland bekommen im Verhältnis weniger Geld als Bibliotheken in Finnland. Müssen wir uns Sorgen machen? Manuela Reichardt ist durch die Republik gereist und hat sich in unseren Büchereien umgesehen.
Also aus einem ganz kleinen Nest im Taunus. Und wie ich das erste Mal in der richtigen Stadt war und dort in der Bibliothek gegangen war und mich auch getraut habe, dort hineinzugehen, da war das wie ein Erlebnis, also ein wirklich wunderbares Erlebnis. So viele Bücher kann es auf einem Platz geben und man kann die einfach lesen, ja, und kann die sich nehmen.
Wie Olaf Zimmermann, dem Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, ging es mir auch. Ich bin nicht auf dem Dorf aufgewachsen, aber ich weiß noch genau, wie ich als Schülerin zum ersten Mal in der kleinen Berliner Stadtteilbibliothek stand. Sie lag gleich neben der Schule, so viele Bücher. Ich nahm mir vor, sie alle zu lesen, mich von A bis Z durchzulesen. Auch wenn mir das nicht gelungen ist, die Magie, das Versprechen dieses Ortes hat mich nie mehr verlassen. Ohne diesen Besuch in der Bibliothek wäre ich vielleicht eine andere geworden. Leibniz hat die Bibliothek einmal als Gedächtnis der Menschheit bezeichnet. Die Stadtteilbibliothek meiner Kindheit gibt es schon lange nicht mehr. Seit den 1990er Jahren wurden in Berlin mehr als die Hälfte der Bezirksbibliotheken geschlossen.
Für öffentliche Bibliotheken werden ungefähr 12 Euro pro Kopf aufgewendet. Das sind 925 Millionen Euro, die in Deutschland für die öffentlichen Bibliotheken ausgegeben werden in den Kommunen.
Hilden. Ich war bei einer Preisverleihung, denn die Stadtbibliothek dort wurde als Bibliothek des Jahres ausgezeichnet. Die kleine Stadt in der Nähe von Düsseldorf, rund 55.000 Einwohner, 6.500 Bibliotheksnutzer, hat seit 1913 eine öffentliche Bibliothek. Mit einem Schrank und 391 Bänden wurde sie gegründet, die Öffnungszeiten damals eine Stunde am Sonntagmittag. Und die Bürgermeisterin erzählt von Heinrich Stangmeier, der 1933 die Aufgabe hatte, den Büchereibestand zu säubern und die den Nazis missliebigen Bücher auszusondern und zu verkaufen. Das tat der junge Bibliotheksleiter auch. 90 Bücher umfasste seine Liste. Nach dem Krieg tauchten sie jedoch alle wieder auf. Der Mann hatte den Verkauf fingiert, die Bücher versteckt. Und so war Hilden nach dem Krieg die einzige Bibliothek, die sofort Werke von Thomas und Heinrich Mann, von Arnold Zweig, Karl Marx und Clara Liebig in ihren Regalen hatte. Die älteste Bibliothek wurde in der Nähe von Aleppo entdeckt. 15.000 vollständige Tontafeln entstanden in der mesopotamischen Stadt Ebla. Ungefähr 6.300 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Die größte und bedeutendste Bibliothek der Antike war die in Alexandria. Sie wird auf den Anfang des 3. Jahrhunderts vor Christus datiert. Die öffentliche Bibliothek entstand erst im 19. Jahrhundert. Von Anfang an war sie der Idee der Volkspädagogik verbunden. Die Leser sollten mit guten Büchern versorgt werden.
Also im Jahr haben wir etwa 218.000 Besucher. Die sind Mitglied, es sind aber auch Leute, die kommen nur vorbei, um Zeitungen und Zeitschriften zu lesen. Es sind Menschen, die sich in der Stadt aufhalten und hier unser WLAN nutzen wollen, unsere Arbeitsplätze. Also ganz unterschiedlich und ganz gemischt.
Sigrid Münch ist die Bibliotheksleiterin in Baden-Baden. 4 Stockwerke, 1500 Quadratmeter Fläche. 120.000 Medien aller Art, davon rund 20.000 elektronische Medien und E-Books. Es gibt hier ein Literaturmuseum, das Baden-Badener Schriftstellern wie Otto Flake und Reinhold Schneider gewidmet ist, eine herausragende Musikbibliothek und eine russische Bibliothek mit 1650 Titeln. Baden-Baden war, vor der Oktoberrevolution traf sich hier die russische Elite und ist immer schon auch eine russische Stadt. Und eine französische.
Das Elsass ist nah. Hier im Seminarraum trifft sich regelmäßig der französische Lektürekreis und es wird Samstagvormittag vorgelesen, auch auf Französisch.
Ich bin an einem Samstag in Baden-Baden. Die Bibliothek ist gut besucht. Eine Schülerin sucht Material für ein Referat, ein kleiner Junge wird von seiner Mutter angemeldet, damit er endlich einen eigenen Ausweis bekommt. Die Preise sind hier wie überall moderat. 19 Euro im Jahr, als Paar zahlt man 29 Euro. Kinder und Jugendliche sind bis zum 21. Lebensjahr befreit und Kurgäste mit Karte zahlen pro Ausleihvorgang 1,25 Euro. Aber man kann hier auch ganz und gar kostenlos sitzen und lesen. Es gibt ein Lesecafé, Zeitungen und Zeitschriften, eine schöne Terrasse und, wie überall in den deutschen Bibliotheken, ist das Angebot für Kinder besonders groß.
Ein paar Sachen für erste Klasse zum Lesen, dann was für was Mama und Papa mir vorlesen können, etwas über Xen und Meerjungfrauen und ein magisches Baumhaus.
In den Berliner Bezirk Wedding an den Leopoldplatz. Hier leben viele Menschen mit wenig Geld. Und hier wurde im Sommer 2015 ein neues Bibliotheksgebäude eröffnet, die Schiller-Bibliothek. Als ich Corinna Dernbach an einem Dienstagvormittag besuche, sind fast alle Arbeitsplätze besetzt.
Wir haben ganz, ganz viele Probleme mit Menschen, die deutsche Sprache überhaupt nicht sprechen, neuerdings. Es ging ja auch schon mehrfach durch die Presse, dass stillende Mütter schon bei den muslimischen Menschen etwas auslöst, was nicht unbedingt angenehm ist. Und genauso wie ich eben erlauben würde, dass sich ein junges Mädchen mit Kopftuch in unserem Babywickelraum zum Beten zurückzieht, erlaube ich natürlich auch, dass in einer Sofaecke eine Mutter sitzt und stillt. Meine Richtlinie ist schon, möglichst alles zuzulassen, solange kein anderer wirklich gestört wird. Wenn einer laut beten würde, wäre das was anderes. Aber solange keiner wirklich gestört wird, denke ich, ist alles auch bei uns möglich.
Barbara Lison ist Direktorin der Stadtbibliothek Bremen.
Wir hatten mal ein Jubiläum und wollten den, weiß ich nicht, 1 Millionsten Besucher bei uns begrüßen. Und wie das so ist, sagt man sich ja vorher, wer soll das denn sein? Man zählt die ja nicht wirklich. Also wir wollten einen Mann mittleren Alters haben, weil die eben nicht so die klassischen Bibliotheksnutzer sind. Und eines dann war Radio Bremen da. Und dann kam jemand rein und wir sagten dann herzlichen Glückwunsch, Sie sind der 1 Millionste Besucher nach unserer Neueröffnung. Und wir würden jetzt gerne ein Interview mit Ihnen führen. Da sagte diese Person, nein, ich möchte das nicht. Warum denn nicht? Ja, dann wissen ja die Leute, dass ich arbeitslos bin und dass ich vormittags in die Bibliothek gehen kann, weil ich nicht arbeite. Daraufhin haben wir dann versucht, diesen Menschen zu überzeugen, dass das ja nicht unbedingt der Fall sein müsste. Er hätte ja auch Urlaub haben können oder sonst etwas. Und er hat sich dann auch interviewen lassen. Und hinterher hat er mir etwas gesagt, was ich sehr, sehr wichtig finde. Er sagte, wissen Sie, Frau Lison, dass Ihre Bibliothek der Grund ist, weswegen ich morgens aufstehe, mich dusche, rasiere und das Haus verlasse. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiges Moment, das uns alle Bibliotheken daran erinnern soll, für wen wir auch da sind.
Die Bremer Stadtbibliothek liegt gegenüber der Kunsthalle. Die Fahrradständer sind eigentlich immer alle belegt. 3000 Kunden zählt man hier. 25 Euro Jahresgebühr zahlen die Benutzer. Kinder, Jugendliche, Studenten sind frei. Die Bremer Bibliothek muss wirtschaftlich arbeiten. Sie ist ein Eigenbetrieb und muss deswegen 10% der Kosten selber decken.
Wir haben in Bremen kein Bibliotheksgesetz, aber die Stadtbibliothek hat eine Satzung. Also wir sind ein Eigenbetrieb und bei der Gründung dieses Eigenbetriebes, wir sind so ein bisschen aus der kommunalen Struktur ausgegliedert worden.
Universitätsbibliotheken dürfen sonntags geöffnet haben, öffentliche Bibliotheken jedoch nicht.
In dem Gesetz steht erstmal drin, am Sonntag darf nicht gearbeitet werden, Punkt. Und dann stehen natürlich, damit unser Leben weitergehen kann, ganz viele Ausnahmen dort. Und eine der Ausnahmen heißt wissenschaftliche Bibliothek mit Präsenzbestand. Stadtbibliotheken sind das beim besten Willen nicht. Und wenn man die 26 Buchstaben, die da zu viel sind, streichen würde und nur noch Bibliotheken stehen lassen würde, dann könnten wir sonntags öffnen. Wir müssten nicht, wenn wir die Ressourcen nicht haben, wenn es nicht klappt, ist völlig klar. Aber die Möglichkeit hätten wir und eben andere öffentliche Bibliotheken auch.
Wenn ich mir vorstelle, dass man mit der ganzen Familie, wenn der Vater eine Monatskarte hat oder die Mutter eine Monatskarte hat, in die Stadt fahren kann und umsonst in eine Bibliothek gehen kann und einen Kaffee für 1 Euro bekommt und einen Saft und auch einen Milchreis für 1 Euro bekommt. Was kann es Besseres geben in so einer Stadt? Ich würde irgendwann sagen, wir machen das einfach mit Ehrenamtlichen und Wachleuten. Wir machen es einfach mal.
Hella Schwemer leitet die Hamburger Bücherhallen. Rund 3000 Kunden kommen täglich, 500.000 Medien, 1000 Veranstaltungen werden im Jahr geboten. Neu sind in der Zentralbibliothek Bibliotheksführungen einmal in der Woche in arabischer Sprache. Öffnungszeiten Montag bis Samstag 11 bis 19 Uhr. Demnächst soll schon 9 Uhr geöffnet werden. Und sonntags würde man eben auch gerne die Türen aufmachen.
Wir haben insgesamt bei den öffentlichen Bibliotheken in Hamburg noch 350 Mitarbeiter. Das waren früher mal fast 600, aber egal. Wenn ich unter diesen 350 Freiwillige gewinnen würden, die aus familiären Gründen oder was auch immer bereit wären, am Sonntag zu arbeiten, warum wir dann nicht von 12 bis 18 Uhr geöffnet haben sollen, das finde ich einfach traurig.
Die Hamburger Zentralbibliothek, sie ist wohl die einzige deutsche Bibliothek, auf die ein Popsong komponiert wurde.
Am Automaten neben der Drehtür zahlt man die Versäumnisgebühr. Das ist jedes Mal ein großer Mist, wenn die Leihfrist überschritten ist. Obwohl man online verlängern kann, ist man manchmal zu spät dran. Doch kein Grund, die Haare zu kaufen, weil sie von dem Geld neue Bücher kaufen.
Die Hamburger Bücherhallen sind kein staatliches Unternehmen, sondern eine Stiftung privaten Rechts. Auch das ist eine Besonderheit der Hansestadt. Ein Zuwendungsbetrieb mit selbstverantwortetem Budget. Gegründet 1899. In Hamburg ist ein Bibliotheksausweis vergleichsweise teuer.
Also wenn ich mir vorstelle, wir würden in Hamburg immer noch 60 Bibliotheken betreiben sollen und wir würden die mit dem gleichen Qualitätsanspruch betreiben wollen, dann brauchten wir ungefähr 30 Millionen Euro mehr Geld, als wir haben. Wir verbrauchen 30 Millionen Euro pro Jahr mit unseren Einnahmen. Also wir nehmen sehr viel Geld ein in Hamburg, viel mehr als andere Städte, weil der Hamburger denkt, was nichts kostet, ist nichts. Es stimmt wirklich, als ich hier angefangen habe vor gut 20 Jahren, habe ich auch geglaubt, das stimmt nicht, aber es stimmt. Wir werden mittlerweile so finanziert, dass wir diese gut 30 Standorte sehr gut bedienen können. Wenn es eine kleine Bücherhalle ist, in einem ganz kleinen Einzugsgebiet, das gibt's auch. Da erwartet man aber auch nicht das gesamte Angebot, sondern da erwartet man, dass alle Kindergartengruppen und alle Grundschulklassen im Einzugsgebiet bedient werden, die auch jederzeit dahin kommen können. Und dass ich dort ein Angebot habe für Kinder und für begleitende Eltern.
Judith Böttger ist für die Kinder- und Jugendbuchabteilung zuständig in der Stadtbibliothek in München-Leim. Eine gute Wohnlage. Hier sind Wohnungen noch bezahlbar. Und die kleine Bibliothek hat einen schönen Lesegarten. Es gibt hier, wie fast überall, einen Bestseller-Vorbestellservice. In den Regalen steht aber auch Stefan Zweig. Man orientiere sich an den Wünschen der Kunden, sagt die Bibliotheksleiterin Eva Fetzer. Man kann auch Computer ausleihen, in Ruhe Zeitung lesen, einen Kaffee dazu trinken. Die Zeiten, in denen Getränke und Esswaren strikt verboten waren, sind hier, wie in allen öffentlichen Bibliotheken, lange vorbei.
Die Leute vom Stadtteil, die schätzen auch sehr, dass hier die Bibliothek gibt. Die ist jetzt, wird nächstes Jahr 30 Jahre, war vorher eher so ein bisschen am Rand von unserem Stadtteil und jetzt ist es wirklich mittendrin, da wo auch die Geschäfte rundum sind, wo man wirklich, wo Post ist, wo die Banken sind, wo die Lebensmittelgeschäfte sind und auch wirklich so das, eigentlich das Zentrum in Laim. Und da ist jetzt die Stadtteilbibliothek und das merkt man auch, dass die Kunden das sehr schätzen.
Ich habe ganz früh angefangen zu lesen und habe meiner Mutter sozusagen das Geld aus der Tasche gesogen für alle möglichen Bücher, die sie kaufen musste. Und ganz früh, ich glaube, ich war zweite Klasse oder so, sagte sie, es reicht, wir gehen jetzt in die Bibliothek. Und seitdem war ich da Nutzerin und mit 9 habe ich mich entschieden, Bibliothekarin zu werden.
Ehrlich gesagt, schon als ich klein war, dachte ich immer, den Job wollte ich haben. Und als es bei mir dann um die Berufswahl auch ging, hat mir meine Mutter eine sehr kluge Frage gestellt. Nämlich, wenn du überhaupt nichts arbeiten müsstest, wenn es ein Grundeinkommen gäbe, was würdest du denn werden wollen? Was würdest du trotzdem machen, selbst wenn du kein Geld dafür bekommen würdest? Dann habe ich gemeint, ich würde in der Bibliothek arbeiten. Und dann hat sie gemeint, naja, dann kannst du es ja auch für ein Gehalt machen.
Kant war in der Königlichen Schlossbibliothek zu Königsberg beschäftigt. Goethe betreute bis zu seinem Lebensende die Herzogliche Bibliothek in Weimar.
Die Stadtbibliothek Düsseldorf an der Berliner Allee in ihrem alten Gebäude hatte eine Kinderbibliothek, wo kein Buch zu sehen war, sondern wo wirklich noch die Theke war in den frühen 60er Jahren. Und ich kam dann dahin, hatte so ein Leseheft, da konnte die Bibliothekarin sehen, welche Bücher ich schon ausgeliehen hatte, guckte mich dann an und sagte, aha, du interessierst dich also für griechische Sagen, da habe ich was für dich. Und dann verschwand sie hinter einer Tür und kam mit 4, 5 Büchern zurück und ich durfte mir dann da 3 Bücher aussuchen und eintragen in mein Leseheft, welche Bücher ich mitgenommen habe. So war das früher in der Stadtbücherei Düsseldorf und die Erwachsenenbücherei, wo man ab 12 Jahren rein durfte, die war mit einer Glastür abgetrennt, schon im Erdgeschoss zu sehen und ich habe natürlich sehnsüchtig da immer reingeguckt und gehofft, dass ich bald 12 bin, damit ich da an die Bücher selber ran kann.
Feature von Manuela Reichert. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2017.
Es ist 13 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten. Im Konflikt mit Nordkorea hat US-Präsident Trump sein Interesse an einer friedlichen Lösung betont.
Nobody loves a peaceful solution better than President Trump, that I can tell you.
Niemand lieber eine friedliche Lösung so sehr wie er, sagte Trump vor Journalisten. Er hielt aber auch an seiner Warnung gegenüber dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un fest. Trump drohte ihm mit einem Militärschlag für den Fall, dass Kim zum Beispiel die US-Pazifikinsel Guam angreifen sollte.
Wenn er irgendwas gegen Guam unternimmt, gegen US-Territorium oder gegenüber unseren Verbündeten, dann wird er es bereuen und er wird es schnell bereuen.
Später telefonierte Trump mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping. Er forderte von China stärkeren Druck auf Nordkorea, damit das Land sein Atomwaffenprogramm beendet. China wiederum mahnte in dem Konflikt zur Zurückhaltung.
Deutschlandfunk Kultur.
Sexualkunde. Ein Zeitfragen-Feature von Katja Bigalke.
Wie sieht guter Sexualkundeunterricht aus? Die Frage bewegt in Deutschland Lehrer, Eltern und nicht zuletzt Schüler spätestens, seitdem in der Bundesrepublik die Kultusministerkonferenz 1968 erstmals Empfehlungen zur Sexualerziehung an Schulen beschloss. Genau 2 Jahre, nachdem in der DDR die interdisziplinäre Forschungsgemeinschaft Sexualpädagogik gegründet wurde, auch diese mit dem Ziel, Materialien für Schulen zu entwickeln. dass der Staat ausgerechnet Ende der 60er Jahre auf den Plan gerufen wurde, Eltern bei der Sexualerziehung zu unterstützen, sieht der Sozialpädagogik-Professor Uwe Sielert, der gerade ein Buch über die Geschichte dieser Disziplin geschrieben hat, in der gesellschaftlichen Entwicklung der Zeit begründet.
Weil die Bevölkerung doch liberaler geworden war. Und in den 60er Jahren kamen dann wesentliche Dinge hinzu. Die Pille zum Beispiel erlaubte, dass auch Lust unabhängig vom Kinderwunsch erlebt werden konnte. Erotik, Sexualität wurde auch als wichtige Wohlfühlquelle in der Bevölkerung entdeckt und die Medien entdeckten den Mann und die Frau und den Jugendlichen als sexuelle Wesen. Und der Staat reagierte Anfang der 70er Jahre dadurch, dass er sich aus diesem Geschäft des Vorschreibens einer bestimmten Sittlichkeit herauszog.
Mit der Folge, dass seitdem gestritten wird. Um sexualpädagogische Inhalte und Methoden, um Altersgrenzen und kulturelle Befindlichkeiten, um moralische Vorstellungen und das Recht auf Selbstbestimmung. Immer wieder werden rechts- oder religiös-konservative Stimmen laut, die den Sexualkundeunterricht am liebsten wieder auf die Biologie und die Lehre der Fortpflanzung reduziert sehen würden.
Also wir sind heute hier, weil wir es schlecht finden, wenn die Politik sich einmischt in die Erziehung und quasi ja einfach Dinge vermittelt, wo einfach die Eltern zu entscheiden haben.
Das Problem ist, dass wir nicht wollen, dass unsere Kinder in der Schule vorgeschrieben bekommen, wie sie zu leben haben.
Wer bei der Debatte am Ende das Sagen hat, Schule oder Eltern, hat das Bundesverfassungsgericht 1977 nach vielen Klagen in einem Urteil festgelegt.
Gemäß Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz haben Eltern das Recht, die Erziehung ihrer Kinder nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten.
Aber
der deutsche Rechtsstaat darf gemäß Artikel 7 Absatz 1 Grundgesetz eigene Erziehungsziele verfolgen.
Und
die Sexualität weist bekanntlich vielfache gesellschaftliche Bezüge auf. Sexualverhalten ist ein mächtiger Teil des Allgemeinverhaltens. Deshalb kann es dem Staat auch nicht verwehrt sein, Sexualerziehung als wichtigen Bestandteil der Allgemeinerziehung von jungen Menschen auf seinem Staatsgebiet zu betrachten.
Schule und Eltern sollen gemeinsam Sexualerziehung machen und den Dialog zwischen den verschiedenen Moralen fördern. Also dieses Ringen um ein persönlich verantwortetes sexuelles Leben sollte durchaus in der Schule stattfinden. Die Lehrkräfte durften auf keinen Fall in irgendeiner Weise eine bestimmte Moral indoktrinieren.
Der Staat hat einen Auftrag zur sexuellen Erziehung. Nur, wie soll der konkret aussehen in einer Gesellschaft, die sich stetig verändert, in der das Mutter-Vater-Kind-Modell zum Beispiel an Bedeutung abnimmt, in der immer mehr Kinder mit nur einem Elternteil aufwachsen und die Zahl gleichgeschlechtlicher Paare wächst, auch derer, die zusammen Kinder großziehen. Eine Gesellschaft, in der ein drittes Geschlecht ins Geburtenregister übernommen wurde, in der Jugendliche im Schnitt mit 14 Jahren Pornos im Netz entdecken. Wie wird das im Schulunterricht berücksichtigt und wann? Auch hier gibt es Meinungsverschiedenheiten unter den Beteiligten.
Hier in Schleswig-Holstein haben die Lehrkräfte in den Grundschulen überwiegend gesagt, natürlich über Deichbau unterrichten wir lieber.
Repräsentative Studien zur sexuellen Erziehung an Schulen gibt es nicht. Die einzelnen Bundesländer setzen beim Thema andere Akzente. Schulen gestalten den Unterricht selbstständig. Da bleibt allein der Blick auf die Rahmenlehrpläne.
Die Lernenden erwerben Wissen über den menschlichen Körper und seine Funktionen zur Sexualität und Fortpflanzung.
So steht es zum Beispiel im Rahmenlehrplan von Berlin. Und so ähnlich wird das Vermitteln des Grundwissens über den menschlichen Körper und die Fortpflanzung tatsächlich in allen Bundesländern für die Grundschule formuliert. Agnieszka Malach will mit dazu beitragen, an Schulen eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich jeder wiederfinden kann. Sehr beliebt seien bei den Schülern die Tage, an denen in der 8. und 10. Klasse eine Ärztin und ein Sexualpädagoge in die Schule kommen und nach Geschlechtern getrennt Fragen zu Sexualität und Körperentwicklung beantworten. Das bestätigen auch diese Zehntklässler.
Meine Fragen wurden alle beantwortet.
Wir haben hauptsächlich Fragen über Schwangerschaft geredet, was passiert während der Schwangerschaft, wegen den Schmerzen, ob es eine Spritze gibt.
Was ich toll finde, ist, dass Fragen beantwortet wurden, die ich mir noch nie gestellt habe.
Froh, in der Schule Fragen stellen zu dürfen. Auch weil die Rolle der Eltern bei Aufklärung und Verhütungsberatung abnimmt. Im Vergleich zum Jahr 2005, wo noch 60-70% der Mädchen und Jungen zu Hause zur Verhütung beraten wurden, sind es laut der jüngsten Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung heute nur noch 51-63%. Bei Familien mit Migrationshintergrund liegt dieser Schnitt noch deutlich darunter, zwischen 36-41%.
Zu Hause war das gar nicht das Thema bei uns.
Ich versuche generell eigentlich das Thema Sexualität als Familienthema rauszulassen, weil ich finde, dass, wenn man einmal über sowas geredet hat, ist das Verhältnis irgendwie ein bisschen seltsam.
Ich glaube, meine Mutter ist schon ganz froh darüber, dass mir eine Expertin genau erklärt hat, was da läuft und sie das nicht selber machen muss.
Eine sechste Klasse der Stadtteilschule Wilhelmsburg in Hamburg. Die Projektwoche ist fortgeschritten. Nach dem ersten Tag, mein Körper verändert sich, dem zweiten, meine Gefühle spielen verrückt, steht heute Verhütung und Sex auf dem Programm. Und es soll die Übung stattfinden, die wohl jeder Schüler in Deutschland irgendwann mal mitmacht. Kondome über Holzpenisse ziehen. Das passiert aber nicht sofort.
Ein Kondom aufgeblasen und dann der Einsatz meines Lungenvolumens. Was ist anders als bei einem Luftballon? Warum ist der denn dünner?
Und dann kann man nicht so viel Spaß haben.
Aha, es liegt also am Spaß haben Faktor. Um das Kondom ein bisschen besser kennenzulernen, machen wir jetzt erstmal ein paar Kondomspiele.
Mit Unterstützung des Sozialpädagogen Musa Erdogan teilt Lehrerin Franziska Zeek die Klasse in zwei Gruppen. Die setzen sich in zwei Stuhlreihen gegenüber. Jede Gruppe bekommt ein aufgeblasenes Kondom ausgehändigt.
Folgendes Spiel jetzt. Ihr müsst jetzt gleich einmal das Kondom vorne lang geben, ohne dass es kaputt geht, und hinten wieder zurück.
Die Plätze fertig, los!
Vorsichtig reichen die Kinder das aufgeblasene Kondom weiter. Einmal vor dem Körper, dann hinter dem Rücken wieder zurück. Die Gruppe, bei der das Kondom zuerst vorne ankommt, hat gewonnen. Nach drei Runden sind jegliche Berührungsängste mit dem beschichteten Ballon verloren. Auch die Aufregung hat sich gelegt. Franziska Zeek redet jetzt mit den Schülern über Kosten, Haltbarkeit, Sicherheitsprüfung. Dann kommt die Gebrauchsanweisung.
Wer liest mal das erst vor?
Es folgt die Übung mit dem Holz- bzw. Plastikpenis.
Halten Sie das
Reservoir
so mit Daumen und Zeigefinger fest, dass dort kein Luftpolster entsteht.
Also das soll ich festhalten. Weiter bitte.
Ziehen Sie die Vorhaut zurück und rollen Sie das Kondom vom Reservoir her vollständig über den steifen Penis, bevor es zur ersten Berührung zwischen Penis und Vagina kommt.
Die Kommunikation zwischen Schülern, Erdogan und Zeek ist offen und zugewandt. Alle respektieren die Regeln, die vorn an der Tafel stehen. Fragen stellen erlaubt, Lachen erlaubt, Auslachen verboten. Neugierig machen sich die Schüler in Zweiergruppen daran, selbst die Kondome über die Penismodelle zu ziehen. Die Projektwoche Ich werde erwachsen weckt sichtbar Interesse.
Das war ganz spannend. Wo ich es gehört habe, war es mir ein bisschen eklig vor. Aber ist spannend. Ich mag's.
Das war sehr aufregend. Man hat sehr viele Sachen dazu gelernt und das hat auch Spaß gemacht. Das ist wirklich auch gut, wenn du älter bist. Dann weißt du alles schon über Sex und andere Sachen.
Mit unserer Klasse haben wir natürlich alle gelacht. Wir vertrauen uns mehr und trauen uns mehr so, was halt die Wörter mehr zu sagen und so.
Auch die Lehrer, die die sechsten Klassen der Stadtteilschule Wilhelmsburg durch die Themenschwerpunktwoche leiten, sind zufrieden mit der Entwicklung. 11- und 12-Jährige wollen so viel wissen, meint Sibylle Neuenroth und fischt ein paar Zettel aus der anonymen Fragebox, die sie in ihrer Klasse aufgestellt hat.
Ganz häufig kam die Frage, ob es weh tut, wenn der Penis in die Vagina eindringt. Und das erste Mal, wie das ist, wie sich's anfühlt. Dann auch ganz viel zur Regelblutung, ob man ein OB nimmt, ob man eine Binde nimmt, ob man dann entjungfert wird, wie es funktioniert. Warum stöhnen welche beim Sex? So, warum höre ich meinen Nachbarn? Der grüllt wie ein Gorilla. Warum ist das so? Das waren echt sehr witzige Fragen. Ich guck noch mal rein. Ob es nicht peinlich ist, wenn man nackt Sex macht, also ob man sich auch ausziehen muss zum Sex machen, oder auch ganz einfach, wie fühlt sich Küssen an?
Kindern eine Sprache für sich, ihren Körper und ihre Gefühle geben, sie vorbereiten auf die Veränderungen in der Pubertät, das ist der Anspruch der Lehrer an der Stadtteilschule Wilhelmsburg.
Dass meine Schüler und auch Schülerinnen selbstbestimmtes Leben gehen können und nicht durch verfrühte Schwangerschaften, weil sie nicht genau wussten, dass man schwanger werden kann, das sollte einem nicht im Weg stehen. Also wir sind ja hier in einem Stadtteil, der sowieso schon ein bisschen schwierig ist, aufgrund von kulturellen und religiösen Umständen. Und ich finde es wichtig, dass vor allem auch die Mädchen das selber entscheiden können. Und nur wer Bescheid weiß, kann sich eine Meinung bilden.
Und nur wer eine Meinung hat und offen reden kann, kann auch Wünsche formulieren und Grenzen setzen. So verändert eine solche Projektwoche mitunter auch das Klima in den Klassen.
Also mein Eindruck ist, dass der Umgang untereinander sich verbessert hat. Wir haben ein intimes Thema angesprochen und haben gelernt, darüber zu sprechen, miteinander darüber zu sprechen. Wir haben einander vertraut auch, intime Fragen zu stellen. Und mein Eindruck ist, dass das auf jeden Fall förderlich war für die Klassengemeinschaft.
Laut einer Studie zur Jugendsexualität der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung haben 46% der Mädchen ihre erste Periode mit 11 oder 12 Jahren. 34% der Jungen erleben in dieser Altersspanne ihren ersten Samenerguss. Die Mehrheit der Jugendlichen ist 17 Jahre alt und älter beim ersten Sex, aber auch 6% geben an, bereits mit 14 ihren ersten Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Auffällig ist, dass immer mehr Jugendliche Probleme haben, ihren Körper zu akzeptieren. Ein Viertel der 14- bis 17-jährigen Mädchen empfindet sich als zu dick. Jeder fünfte Junge bezeichnet sein Aussehen als mangelhaft.
Es ist wunderbar, wenn ich ganz viel über Verhütungsmittel zum Beispiel Bescheid weiß. Wenn ich aber nie gelernt habe, zum Beispiel mit einem Partner oder einer Partnerin darüber in Kommunikation, vielleicht auch in Konflikt zu gehen, wie wollen wir denn jetzt verhüten, kann es auch passieren, dass am Ende gar nicht verhütet wird, weil einfach nicht drüber gesprochen wird.
Geht es nach den Lehrplänen, ist sexuelle Erziehung jedenfalls längst nicht mehr allein Sache der Biologielehrer, sondern soll beispielsweise auch in Ethik, Deutsch oder Geschichte stattfinden.
Danke fürs Zuhören.
Deutschlandfunk Kultur.